Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Da haben wir gerade so einen alten Schlager der lutherischen Erweckungsbewegung gesungen. O komm, du Geist der Wahrheit. Vor etwa 170 Jahren, 160 Jahren ist der Protestantismus in Deutschland in so eine richtige Krise gekommen. Wir haben es gerade gesungen. Der das Lied geschrieben hat, das ist ein Philipp Spitter gewesen. Der war Pfarrer und Superintendent nicht weit von hier in der Lüneburger Heide. Und das war ein gläubiger Mann, aber der stellte fest, die Kirchen werden immer leerer. Kein Mensch glaubt mehr an Jesus, so wie in der Bibel steht, halt eine Katastrophe. Das hat er auch geschrieben in dem Lied von der glaubensarmen Zeit halt, in der man ist halt. Und dieses erinnert so ein bisschen an das, was heute ist. Also das, was wir erleben, was ihr erlebt in eurem Umfeld, immer weniger Menschen glauben an Jesus. Hier in Bremen werden viele Kirchengemeinden geschlossen, fusionieren halt. Immer mehr Leute treten aus der Kirche aus, es ist so schwierig. Das ist kein neues Phänomen, sondern das gibt es immer mal wieder, dass es Zeiten gibt, wo das Evangelium richtig läuft, wo Erweckungsbewegungen sind, aber eben auch Zeiten, wo es ganz mager ist. Und dieser Spitter, der wollte sich damit nicht zufrieden geben, der hat immer wieder gepredigt, aber der hat auch tolle Lieder geschrieben, eben wie dieses Lied hier. Und in dieser zweiten Strophe, da schreibt er, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Und jetzt kommt es, gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Und der durfte dann eine große Erweckung auch erleben, dieser Spitter halt, großer Prediger, da ist viel passiert so um 1850, nicht nur in der Heide, auch in anderen Ecken in Deutschland, mitten Ravensberger Land, Siegerland. Aber der spricht etwas an, was wichtig ist. Er spricht über die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Und über die möchte ich predigen. Aber man predigt natürlich nicht über ein Liedvers, man predigt über einen Bibelvers oder ein Bibelwort. Da haben wir gedacht, ja, das, was er hier meint, dieser große Theologe, welcher Text könnte denn dazu passen? Wie gesagt, mir ist gesagt worden, mach was zum Thema Gemeinde, zur Gemeinschaft. Da habe ich mir gedacht, dann bring doch den Zentraltext mit über Gemeinde und Gemeinschaft, den wir in der Bibel haben, nämlich Apostelgeschichte 2. Das ist die Geschichte, wo es nämlich losgeht mit der Gemeinde, mit der Urgemeinde. Und wenn heute, egal in welcher theologischen Konzeption, sich Gedanken gemacht wird über Gemeindeaufbau, Ökodome, so nennen das die Theologen halt, da wird immer wieder dieser Text zitiert. Ja, wie war es denn in der Urgemeinde halt? Davon das haben wir eben auch gesungen, die scharf geschliffenen Waffen. Da waren ja so ein paar Leute zusammengekommen nach der Auferstehung Jesu und auf einmal, baff, ist das richtig in Jerusalem explodiert. Binnen kürzester Zeit sind da 3.000, dann 5.000, 10.000 Leute zum lebendigen Glauben gekommen. Wie ist das passiert? Was können wir lernen? Und das lesen wir in diesem Text, den wir heute Abend als Predigttext haben. Ich habe euch auch da Blätter mitgebracht, da steht das auch drauf, da könnt ihr es mitlesen. Wir wollen hören auf Apostelgeschichte 2, die Verse 39 bis 46. Unmittelbar vor diesen Versen wird berichtet in der Apostelgeschichte, wie Petrus gepredigt hat. Ein einfacher Mann, kein Theologiestudium, vermutlich Analphabet, der predigt und es haut die alle um. Der Heilige Geist fällt auf sie und genau als das passiert ist, diese Predigt gehört haben von Petrus und der Heilige Geist auf sie gekommen ist, da setzt diese Geschichte ein. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Amen. Wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst unserer Gemeinschaft heute Abend hier in der Kirche und zugeschaltet im Internet diesen wunderbaren Text über die erste Gemeinde, über die erste Gemeinschaft, die sich dort in Jerusalem gebildet hat. Und wir wollen darüber nachdenken, was sie ausgemacht hat und was wir lernen können, eben von dieser ersten Gemeinde, von der Urgemeinde, was es braucht, um in dieser glaubensarmen und schlaffen Zeit zu bestehen. Damit wir das begreifen können, damit wir das verstehen können, dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen Geist für diese Predigt. Und so wollen wir alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Ja, überschrieben habe ich diese Predigt die scharf geschliffenen Waffen der Gemeinde Jesu. Und ich habe derer 7 mitgebracht, was diese scharf geschliffenen Waffen sind. Ich will als erstes sprechen über die vollmächtige Verkündigung im Heiligen Geist. Zweitens über die Buße. Drittens über die Sakramente. Viertens über die klare biblische Lehre. Fünftens über die Gemeinschaft. Sechstens über das gemeinsame Gebet. Und siebtens über die Freiheit vom Geld. Das sind die 7 scharf geschliffenen Waffen, die es braucht für die Gemeinde Jesu, für die Gemeinschaft derer, die zum Heiland gehören, wenn sie denn wirkliche Gemeinde Jesu Christi sein wollen. Die erste und wichtigste scharf geschliffene Waffe der Gemeinde Jesu ist die vollmächtige Verkündigung im Heiligen Geist. Ich habe euch jeweils immer eine Bibelstelle zum Beleg mitgebracht, da heißt es hier im Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Also wenn der Petrus nur so ganz normal gepredigt hätte, geredet hätte und das hätte die Herzen nicht erreicht, dann hätten die nicht gefragt, hätten gesagt, naja, wenn man uns jetzt angehört, was dieser galiläische Fischer da zu erzählen hat, ganz nett, aber wir gehen wieder nach Hause, das war's. Aber das passiert eben nicht. Hier predigt einer in Vollmacht. Nochmal, der Typ, der hier predigt, das ist kein Paulus. Paulus ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist ein Superstar, Pharisäer, in der Top-Schule ausgebildet. Latein, Griechisch, Aramäisch halt, Hebräisch, der hat alles drauf. Der kann richtig was. Aber Petrus, der hat nur Fische aus dem See gezogen. Wie gesagt, vermutlich konnte der weder lesen und schreiben zu diesem Zeitpunkt. Und ob der große Rhetoriker war, Fragezeichen. Aber da kommt es auch gar nicht drauf an bei der Predigt. Bei der Predigt kommt es auf eines an, dass der, der predigt, im Glauben an Jesus Christus steht, dass er am Wort bleibt und dass Gott die Predigt bevollmächtigt. Und dann werden Menschenherzen erreicht, durch nichts anderes. Gott muss die Vollmacht schenken. Dass der Geist kommt, das kannst du als Prediger nicht bedingen. Das schenkt Gott alleine. Und ich habe in meinem Leben fantastische Predigten gehört. Wir hatten in Marburg einen Professor für Altes Testament, Otto Kaiser. Der war, ich sag mal, in dem letzten Jahrhundert das fürs Alte Testament, was Ronaldo für den Fußball ist. So ein Topstar. Und der war nicht nur gut im Alten Testament, der hat Predigten gehalten bei uns in der Universitätskirche. Da haben die Leute geheult. Karfreitag hat er das Leiden Jesu angemalt. Aber der war kein gläubiger Mann in dem Sinne. Man hat gemerkt, der konnte was rhetorisch, der konnte Leute packen, aber es war keine Vollmacht dahinter. Aber es gibt Predigten, die sind gar nicht so besonders rhetorisch stark, aber die hauen richtig rein. Ihr kennt sicherlich alle den berühmten englischen Erweckungsprediger Spurgeon und der ist angerührt von Gott, hat in der Bibel gelesen, aber ist noch nicht zum Glauben durchgebrochen. Und er ist ein sehr, sehr heller Kopf, schon so mit seinen 16 Jahren. Und er denkt halt, ich muss einfach nur gute Prediger haben, dann werde ich das schon begreifen mit dem Evangelium, dann werde ich auch durchbrechen halt. Und dann hört er, dass in einer Gemeinde, ein bisschen weit entfernt von seinem Ort, ein ganz toller Prediger mit ganz intellektuellen Kapazitäten kommt. Und da will er hin. Und er macht sich morgens auf an dem Sonntagmorgen, aber da gibt es einen Schneesturm. Und wegen des Schneesturms kommt er nicht weiter halt. Er schafft das nicht und merkt, den kann ich leider nicht besuchen. Und ist auf dem Weg, denkt er, irgendwo muss ich ja in den Gottesdienst gehen. Und dort damals in England gab es viele Gemeinden halt. Und dann landet er schließlich bei den Primitivmethodisten. Da wollte er gar nicht hingehen halt. Das war so eine kleine Gemeinde halt. Ne? Und die zeichneten sich eben dadurch aus, dass die überhaupt gar keine theologischen Bildung hatten, die Prediger halt. Ne? Sondern dass die eben einfach nur vom Wort die Dinge weitergaben. Aber der Prediger, der dort predigen sollte, der war auch nicht da wegen des Schneeturms, konnte er auch nicht kommen. Jetzt saß da eine kleine Gemeinde zusammen, inklusive von dem Spurgeon. Und dann ist einfach ein alter Bruder aufgestanden und der hat eine Stunde gepredigt. Und jetzt war Spurgeon ja so auf die große Intellektualität aus. Der wollte unbedingt so ganz tolle Dinge erklärt wissen, aber der alte Bruder, ein ganz einfacher Mann, ist nur nach vorne gegangen und hat eine Stunde nur ein Jesaja-Wort permanent wiederholt. Blickt auf den Herrn aller Welt endet, so werdet ihr errettet werden. Blickt auf den Herrn aller Weltenden, so werdet ihr errettet werden. Das hat er eine Stunde gesagt, also 60 Minuten, nur diesen einen Satz. Blickt auf den Herrn aller Weltenden, so werdet ihr errettet werden. Und irgendwann guckt er den Spurgeon an und sagt zu ihm, und auch du, junger Mann, blick auf den Herrn und dann wirst du errettet werden. Und da schlägt es bei ihm ein und in dem Moment bekehrt er sich, kriegt er den Heiligen Geist und wird später hin zu einem der vollmächtigsten Prediger, der überhaupt je gepredigt hat. Aber es war nicht die Intellektualität irgendwelcher brillanter Leute, das hat Spurgeon genau berichtet, sondern es war einfach nur die Vollmacht in einer Predigt, die rhetorisch eine glatte Sechs war, die man schlechter nicht halten kann. Stellt euch mal vor, ich würde eine Stunde hier nur stehen und sagen, blickt auf den Herrn aller Welt enden, so werdet ihr errettet werden. Blickt auf den Herrn aller Welt enden, so werdet ihr errettet werden. Das ist richtig, es gibt kaum was Richtigeres halt. Aber da würdet ihr sagen, also naja, Martini ist immer so das letzte Mal gewesen, da suchen wir uns mal jemand anderen aus. Aber was wichtig ist, es kommt nicht darauf an, dass man sagt, naja, in der Predigt finde ich das große Amüsement, die großen rhetorischen Bonbons oder sonst irgendetwas, sondern ob der Herr Vollmacht schenkt. Und das braucht die Gemeinde Jesu. Und da gilt es immer wieder für die Gemeinde drum zu beten. Für euch, die ihr von auswärts herkommt, betet immer für eure Verkündiger. Wenn ihr in den Gottesdienst geht, morgens, betet immer, Herr, schenke dem Prediger Vollmacht, dass ich etwas mitnehmen kann. Das kann der Prediger nicht aus sich rausmachen. Der Prediger muss auch sauber theologisch arbeiten, er soll sich Mühe geben, gar kein Thema. Aber, dass wirklich etwas passiert, dass der Heilige Geist kommt und dass er in dein Herz kommt, so wie es hier heißt, es ging ihnen durchs Herz, das kann allein Gott schenken. Aber das brauchen wir und darum dürfen wir bitten. Vollmacht in der Predigt, das ist übrigens das, was die Verkündigung Jesu ausgezeichnet hat. Im Griechischen steht da Exousia und er predigte nicht wie die anderen, sondern er predigte in Vollmacht. Vollmächtige Predigt im Heiligen Geist. Und das ist etwas zu sagen, das merkt ein gläubiger Mensch. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du, ich sage das mal so ein Bild, dass du Futter brauchst, du brauchst lebendiges Wasser, damit du weiterkommst im Glauben. Dann setzt du dich irgendwo in ein Gemeindehaus, dann setzt du dich in eine Kirche und wenn dann der Prediger spricht, dann merkst du nach 10 Minuten, sind das tote Steine, die er mir gibt, oder es ist lebendiges Wasser. Die meisten von euch wissen, dass ich Wilhelm Busch sehr verehre als Prediger. Das war ein vollmächtiger Mann. Wenn ich manchmal Predigten von dem anhöre, der spricht den Kanzelsegen und dann brauche ich manchmal schon gar nichts mehr zu hören, weil du merkst, die Vollmacht, die dieser Mann hat in seiner Verkündigung, weil der Geist bei ihm ist. Jetzt kenne ich den Kanzelsegen natürlich, das ist gar kein Thema halt. Und trotzdem ist in dem Moment die Begegnung mit dem Heiligen Geist durch das Wort so stark, dass das manchmal schon reicht, dass du sagst, wow, hier hast du als Christ schon ein Stück weit Nahrung für deinen inneren Menschen, der dann wachsen kann halt. Und nicht nur für den Christ, sondern das braucht die Gemeinde Jesu. Vollmächtige Verkündigung des Wortes. Weil, das wisst ihr, Gott selber ist das Wort. Und die Kirche, die Gemeinde, die Gemeinschaft ist eine Creatura Verbi, ein Produkt des Wortes Gottes halt nicht. Das ist so entscheidend. Es ist nicht wichtig, dass wir tolle Kirchgebäude haben, eine Orgel oder einen Flügel oder sonst irgendetwas. Entscheidend ist, dass wir vollmächtige Verkündigung haben. Und bitte, da guckt immer wieder drauf. Ob ihr nun hier seid, wenn hier keine vollmächtige Verkündigung mehr ist, dann muss der Latzel weg. Oder auch wenn ein anderer Prediger kommt, weg. Guckt immer auch in den Gemeinden, wo ihr seid. Es kommt auf die vollmächtige Verkündigung an. Das ist das Entscheidende. Das ist die scharf geschliffene Waffe der Gemeinde Jesu. zweite scharf geschliffene Waffe der Gemeinde Jesu ist die Buße. Also dann fragen die, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben jetzt erlebt, das Wort hat uns getroffen, das ist das Erste, also das Wort, die Bibel hat uns getroffen. Was müssen wir denn jetzt tun? Oder was sagt er dann? Nicht, also jetzt erstmal Portemonnaies auf, wir sammeln jetzt erstmal den Zehnten ein. Oder so nach dem Motto, jetzt müssen wir erstmal Gemeindehaus bauen. Nein, was sagt er hier? Tut Buße. Tut Buße. Damit geht's los. Das ist das Erste, wo es losgeht, tut Buße. Das Erste, was die Gemeinde zu tun hat, ist Buße. Buße, Buße, Buße. Übrigens, als Jesus sein Wirken beginnt, also als er die erste Predigt hält, das sagen unisono die Evangelien, was ist das Erste, was er sagt? Tut Buße. Tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist die erste Predigt. Und auch sein ganzes Wirken hat immer mit Buße zu tun. Und auch schon im Alten Testament, was haben die Propheten die ganze Zeit dem Volk Israel gesagt? Mensch, ihr müsst Buße tun, ihr müsst umkehren. Das ist wichtig. Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben eines Christen. Das ist ja das passiert, wenn man eine Bekehrung erlebt. Also du lebst so in der Welt, wie die Weltmenschen um dich rum. 14, 15, 16, 17, 30, 45, keine Ahnung wie alt bist. Und irgendwann kriegst du den Heiligen Geist und dann verändert sich etwas in dir. Dann lebst du anders. Dann werden auf einmal andere Werte groß und anderes, was früher so ganz groß und gewaltig war, wird klein. Und dann kehrst du um und dann stellst du auch fest, Mann, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, tu es heute noch. Und damit kommst du immer wieder unter das Kreuz und sagst, Herr, vergib mir. Das ist Buße. Das heißt, umkehren von etwas lassen, was falsch ist und sich hinwenden von dem, was richtig ist, nämlich zu Jesus Christus. Und das ist genau das, was die Gemeinde Jesu zu Anfang tut, Buße. Und weil die Buße tun, knallst da richtig durch. Also als ich angefangen habe, mich so mit Theologie zu beschäftigen, Kirchengeschichte gehabt, habe ich gedacht, wow, was sind denn das für Zeiten, wo Erweckung war? Ich habe eben gesagt, in der Lüneburger Heide hat es vor 170 Jahren Erweckung gegeben, im Siegerland, da kamen Tausende auch zum Glauben, in Wales, in Kanada, es hat immer so Zeiten der Erweckung gegeben. Und ich wollte, das war so ein Interesse von mir, wissen, wie funktioniert denn das? Was muss man denn machen, damit es Erweckung gibt? Weil das möchte ich auch eines Tages, wenn ich Pfarrer bin, ich möchte auch Erweckung haben in den Gemeinden, denen ich vorstehe, da wo ich bin in der Stadt, da soll Erweckung sein. Was muss ich denn tun? Gibt es da irgendwie ein Rezept? Das gibt es. Es gibt drei Dinge, die wichtig sind für alle Erweckungsbewegungen aller Zeiten. Das erste ist die klare Wortverkündigung, die Bibel. Das haben wir eben im ersten Punkt gehabt, eine vollmächtige Predigt. Manchmal gar keine besonders rhetorisch hochstehenden und wichtigen. Ich habe dann Predigten gelesen von Erweckungspredigern, da hätte ich gesagt, also das würde ich auch noch hinkriegen. Aber was sie alle waren, die waren alle bibeltreu. Die waren getragen von der Vollmacht des lebendigen Gottes. Das war das Erste, die Bibel. Das Zweite war die Buße. Alle Erweckungsbewegungen, die es jemals gegeben hat, waren Bußbewegungen. Also sind nicht irgendwelche Leute hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt mal einen Arbeitskreis hier in der Kirche, wir müssen mal überlegen, wie wir mehr Leute in die Kirche kriegen, folgende Programme halt, jetzt müssen wir besseren Kaffee kochen halt nicht und wir müssen da, was weiß ich, hier andere Musikinstrumente spielen oder sonst irgendwas. So hat es nie angefangen mit der Erweckungsbewegung. Es sind nie Leute hingegangen und gesagt, wir machen das, damit wir mehr Mitglieder kriegen, sondern Leute haben erkannt, unter der klaren Verkündigung des Wortes Gottes, unter der vollmächtigen Verkündigung, ich bin Sünder. Ich, der ich schon zu Jesus gehöre, ich bin es nicht wert, zu diesem Heiland zu gehören. Und die haben in sich geschlagen, haben Buße getan. Da gibt es Berichte, da haben die im Siegerland, die haben anderswo Predigten sonntags gehört. Danach haben die nach der Stunde, wo die Predigten gehört haben, da haben die manchmal 4-5 Stunden nur noch gebetet und Buße getan. Für sich persönlich und sind abends den nächsten Tag wiedergekommen nach der Arbeit, haben Buße getan, weil sie erkannt haben, ich bin ein Sünder. Erstmal nichts anderes gemacht, nur Buße gemacht. Aber indem du Buße tust, reinigst du dich von Schuld und Sünde und dann kommt in dich der Heilige Geist. So wie hier in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und wenn der Heilige Geist in dir ist und wenn dann noch andere um dich rum sind in deiner Gemeinschaft, dann wird das so stark, dass auch andere angesprochen werden. Also Erweckung funktioniert nicht mit irgendwelchen Programmen, sondern dadurch, dass klar verkündigt wird, Bibel, zweite ist die Buße und drittes, da kommen wir gleich noch zu, zum Gebet. Das waren alles Gebetsbewegungen, nicht mehr, nicht weniger. Und das ist abgeknallt. Wo das richtig läuft und der Heilige Geist dabei ist, da passiert dann Erweckung. Aber dazu muss die Gemeinde Jesu dann bereit sein, Buße zu tun. Und nicht nur die, die dann erst dazukommen, sondern die, die selber schon dabei sind, die müssen Buße tun halt. Also das tut die erste Gemeinde. Das ist die scharf geschliffene zweite Waffe einfach, die es braucht, Buße zu tun. Und da können wir uns selber betrachten. Wie bußfertig sind wir denn? Wie gehen wir denn mit Sünde in unserem Leben um? Sind wir bereit, die durch die Kraft des Herrn und Heilandes zu eliminieren? Oder halten wir so ein bisschen dran fest? Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn bei uns auch so wenig passiert, wenn wir nicht bußfertig sind. Die dritte scharf geschliffene Waffe, von der hier die Rede ist, das sind die Sakramente. Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. Also das eine ist die Taufe. Und dann lesen wir im Vers 42 zum Ende der Geschichte. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Das meint Abendmahl. Wir haben ja in der Kirche zwei Sakramente, heilige Abendmahl, heilige Taufe. Und das gehört von Anfang an zur Gemeinde mit dazu. Dass eben neben der klaren Wortverkündigung auch die Sakramente klar gefeiert werden, die Taufe und das Abendmahl. Ein paar von euch sind ja bei mir im Konfirmandenunterricht gewesen. Da haben wir ja eine weite Einheit gemacht zum Thema Sakramente. Da mussten die Einsetzungsworte lernen, halt nicht 1. Korinther 11 und Matthäus 28 und all diese Dinge. Dann habe ich auch versucht zu erklären, was denn Sakramente sind, was nicht ganz einfach ist. Dass es Wahrzeichen des Glaubens sind, an denen wir erkennen können, was das Heilsgeschehen am Golgatha gewesen ist, durch das uns Gott aber auch in wunderbarer Weise stärkt. Ich habe den Konfirmanden dann auch immer gesagt, das sage ich bis zum heutigen Tag, erklären kann ich nicht, wie der Heilige Geist uns in den Sakramenten stärkt, aber ich kann euch nur sagen, dass er es tut. Das haben die meisten von euch sicherlich auch schon erfahren, sei es, dass sie als Erwachsene getauft wurden, dass sie dabei waren, oder dass sie ihre Taufe wiederentdeckt haben, halt, wie sie als Säuglinge getauft wurden, oder beim Abendmahl. Und auf einmal merkst, hier wirkt der Geist in besonderer Weise. Nochmal, ich kann nicht erklären, das kann kein Theologe letztlich, wie der Heilige Geist wirkt. Aber dass er in den Sakramenten wirkt, ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich will mal erzählen, wie das bei mir war mit meiner Säuglingstaufe. Ich bin als Säugling getauft. Meine Paten haben mir nie von meiner Taufe erzählt. Die war total verschütt. Bin dann zum Glauben gekommen, auf so einer Freizeit. Irgendwann habe ich von Gott den Ruf bekommen, Pfarrer zu werden, habe ich Theologie studiert, alles gemacht halt. Dann war ich fast schon am Ende des Studiums halt. Dann hatte ich ein Seminar, Dogmatik, Hauptseminar. Da waren alle so im 10. Semester Theologie und glaubt mir, das sind die Allerschlimmsten. Also wenn einer im 10. Semester Theologie ist, weglaufen. Die wissen alles besser, die sind so schlau. Das waren dann auch so 30 Leute in einem Seminar halt, nicht einer kluger als der andere. Da wurde nur Griechisch, Latein gesprochen. Wir haben dann so ein Semester nur über Tauftheologien von Origenes und was Bart und was alles gesprochen. Und einer war klüger als der andere und konnte sich da vor dem Professor entfalten halt. Ne? Und irgendwann, das weiß ich noch so ganz zum Ende hin, hat auf einmal der Professor gefragt, ja, meine Damen und Herren, wer von Ihnen kennt denn seinen Taufspruch? Und wer kennt sein Taufdatum? Also alles Leute, die heute Pfarrer sind, Superintendenten, kein einziger. Weil sie über die Taufe reden, über das, was es ist, konnten wir alle. Aber das Elementarste für sich selber halt. Und ich weiß auch, wie ich mich damals getroffen fühle, gedacht, Mann, das ist ja eine Peinlichkeit. Ich bin damals rausgegangen aus dem Seminar, damals gab es noch keine Handys, Telefonzelle vor der UB dort, reingeschmissen, meine Mutter angerufen. Ich sagte, du gehst sofort hin, guckst im Stammbuch, was ich für einen Taufspruch habe und wann ich getauft bin. Hat dann eine Weile gedauert, bis meine Mutter wieder zurück war am Telefon und sagt, hier, ja, 10.12.67 bist du getauft, da warst du gerade einen Monat alt, das weiß ich noch. Und Taufspruch, das sieht ganz komisch, wie denn? PS 37,5. Und das hat reingehauen wie nichts. Mein Lieblingsvers, ich war damals 24, wie gesagt schon 10 Jahre mit dem Herrn unterwegs, der Lieblingsvers von mir war Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. In der Bibel gibt es 10.000 Bibelverse, die stark und wunderbar sind, aber das war der Vers, der mir immer ganz viel bedeutet hat. So. Du hast keine Ahnung von deiner Säuglingstaufe, hast kein Bild, kein Dings gesehen, niemand hat dir was erzählt. Du bist jetzt 25 oder 24 gestandener Christ schon halt, nicht, und Theologe, was du alles schon wusstest halt, und dann kriegst du auf einmal mit, schon damals, als du noch in die Windeln geschissen hast, als du noch nicht wusstest, wer ich war, da habe ich dir gesagt, was dein Motto ist. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Solange ich hier Pfarrer bin in dieser Kirche, liegt die Bibel immer aufgeschlagen bei Psalm 37, Vers 5. Auf dem Abendmahlstisch steht, was eingraviert hat, nicht was findet er draußen davor, überall. Psalm 37, Vers 5. Habe ich damals auch gesagt, ich komme hier in die Gemeinde und die leite ich nur unter einem Motto. Wir, wenn wir hier sind, solange ich hier das Sagen habe, befiehl dem Herrn deine Wege, wir hoffen auf ihn. Und dann wird er, niemand anders alles wohl machen. Also das nur zum Thema Taufe, was Taufe machen kann, was sich das anspricht, zu sagen, das brauchst du halt. Ne? Das ist mir so wichtig, dass damals Gott das schon mit zu mir gesagt hat. Dieses Abendmahl, wie soll ich sagen, was mir Abendmahl bedeutet halt, das ist so eine Stärkung, ist eine geistliche Medizin. Ich bin so beschenkt, ich kriege Kohle dafür, ja? Ich kriege Kohle dafür, dass ich Abendmahl halten darf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wie wenn du sagst hier, wenn du Fußball begeistert bist, pass mal auf, du darfst jetzt bei Real Madrid spielen, einmal Champions League Finale halten und kriegst auch noch einen Haufen Geld dafür bezahlt. Das sagst du als begeisterter Fußballer, ja, was ist denn das? Aber viel, viel mehr ist das für mich, dass ich das Abendmahl habe. Warum? Weil der Geist so stark wirkt. Und wisst ihr, das ist jetzt nicht nur meine eigene Idee. Wer ein bisschen Ahnung hat von Theologie, der weiß, es gibt Bekenntnisschriften, die Confessio Augustana und in der CA, so nennen wir die, die 1530 geschrieben wurde, in diesem sehr, sehr wichtigen Kirchendokument, da wird gefragt, was sind denn die Kennzeichen der Kirche? Und dann wird dann gesagt, in dieser Confessio Augustana, es gibt nur zwei Kennzeichen. A, die klare Wortverkündigung und B, die rechte Sakramentsverwaltung. Punkt. Mehr braucht es für eine Gemeinde nicht. Steht übrigens auch in allen Kirchenordnungen, ob ihr nun in der württembergischen Landeskirche seid, ob ihr nun in der bayerischen seid, ob ihr nun in der westfälischen, egal wo. Wird immer wieder gesagt, was ist Hauptaufgabe der Kirche? A, rechte Wortverkündigung, zweitens rechte Sakramentsverwaltung. Nicht mehr, nicht Kirchgebäude bauen, Diakonie machen, sonst irgendetwas. Nein, das ist das Entscheidende. Das braucht die Gemeinde Jesu Christi halt, tatsächlich halt die Sakramente. Und das möchte ich euch auch zurufen halt. Bitte, nehmt am Abendmahl teil, geht regelmäßig zum Abendmahl. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes halt nicht. Wir kriegen da nochmal einen Zusatzbut, zusätzlich zu dem, was wir in der Wortverkündigung haben. Luther hat mal gesagt halt nicht, also das Sakrament sei halt sichtbares Wort, so wie die Wortverkündigung hörbares Sakrament sei halt. Also beides hat miteinander zu tun, beides wirft auf Jesus halt. Aber das ist so wichtig, es braucht die Gemeinde. Und die erste Gemeinde war da ganz, ganz stark drin halt. Und das war eine der scharf geschliffenen Waffen, die sie hatte, eben, dass sie die Sakramente hatten. Vierte scharf geschliffene Waffe der Gemeinde Jesu ist die klare biblische Lehre. Da heißt es, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben es nicht nur dabei bewenden lassen, dass sie gesagt haben, ja, wir haben ja da einen richtig guten Prediger und der kann da richtig eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach vom Evangelium lesen. Nein, wir müssen auch studieren in der Schrift. Die hatten damals natürlich noch kein Neues Testament. Die haben dann bei Jesaja, in den Psalmen, überall geguckt und haben in der Schrift studiert. Das ist so wichtig. Das Schriftstudium, die Lehre. Luther hat mal gesagt, mir ist alles um die Lehre zu tun, wo die recht ist, da ist alles in Ordnung. Und da hat er vollkommen recht mit. Die Lehre, das ist so wichtig, dass man weiß, worum geht es im christlichen Glauben. Und ich bin ja nun Profi-Christ. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen hier mein 25-jähriges Ordinationsjubiläum. Da war ich vorher schon 2 Jahre Pfarrer, da war ich 2,5 Jahre Vikariat, also 30 Jahre mache ich das schon beruflich. Davor habe ich studiert halt, also ich beschäftige mich schon sehr lange damit. Das könnte man sagen, also nach so über 40 Jahren intensivsten Studium, da muss man doch irgendwann die Dinge gecheckt haben. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin immer noch am Anfang. Ich vergleiche das immer so wie mit dem Schwimmen im Atlantik. Wenn du sagst, ich will den Atlantik durchqueren, und springst dann an der französischen Atlantikküste ins Wasser und kraulst dann erstmal so 2 Kilometer raus und guckst zurück und dann denkst, oh, ich habe schon ein bisschen was geschafft, ein bisschen bin ich ja vom Strand weg. Ne? Du kannst natürlich auch nach vorne gucken, Richtung New York, was du noch gar nicht sehen kannst, denkst, oh, der Atlantik ist ja doch ein bisschen größer. Und wenn du nochmal 10 Kilometer schwimmst und guckst zurück, ist nochmal Frankreich ein bisschen weiter weg, du hast schon was geschafft, aber du sagst, ach du liebes bisschen, wie groß dieser Atlantik ist. Und so ist es mit der Lehre über Gott. Du schwimmst und je mehr du erkennst, ein bisschen was versteht man dann, ist gar kein Thema, aber du merkst, oh, dieser Gott ist noch viel, viel größer, der ist so viel gewaltiger, das ist so ein Wahnsinn, das ist so gigantisch, wie er ist. Texte, die ich manchmal schon 4, 5 Mal gepredigt habe, und dann denkst du so, ah, jetzt wieder Sonntag über den Text predigen, aufschlagen und auf einmal knallen dir Tiefen entgegen, wo du sagst, ey Latzel, bist du blind gewesen, das hast du nie gesehen, das ist so ein Wahnsinn. Da merke ich immer wieder, wie viel ich noch zu lernen habe. Ich brauche die Lehre. Und die braucht ihr auch. Ihr wisst ja, jede zweite Predigt erzähle ich das. Was ist das Mindestmaß an biblischer Lehre? Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Drunter geht es nicht. Bitte macht das. Lest in der Bibel. Kauft euch andere Übersetzungen, wenn ihr sagt, na, das ist alles so, ich habe das schon so gehabt, damit ihr ein bisschen Refreshing reinkriegt halt. Lest die Bibel mit anderen Leuten, aber bleibt in der Lehre. Nehmt euch ruhig auch mal einen Kommentar. Wuppertaler Studienbibel oder die Konfirmanden, die hier sind. Ich hoffe, ihr lest eure MacArthur Studienbibel. Da kann man ruhig auch mal die Dinge zu lesen. Nicht nur den Text, auch so die Kommentare, die ihr kriegt zur Konfirmation, dass man sagt, okay, Mensch, da gehen wir rein. Das ist so wichtig. Die Lehre ist so wichtig. Die erste Gemeinde ist in der Lehre geblieben. Und das war eine starke Waffe. Die wussten, was sie trägt halt. Wir sind hier in Martini. Wir sind keine bessere Gemeinde als andere Gemeinden, aber ein paar Sachen haben Vorgänger von mir in den hunderten Jahren, die wir jetzt schon Evangelium hier verkünden, richtig gemacht. Und das Erste, was wir als Gemeinde gemacht haben, noch vor allen anderen weltweit, ist, wir waren die erste Gemeinde, die Hauskreise gegründet hatte. Damals nannte man das Konventikel. Heute machen das alle Gemeinden. Also im Protestantismus bist, ob du in Amerika bist, ob du in Afrika bist oder sowas, die haben alle Hauskreise. Aber die Ersten, die es umgesetzt haben, waren wir. Hat damals in Frankfurt einer ein Buch geschrieben, der Spener, Pia Desideria, und hat darüber geschrieben, was wichtig ist zur Erneuerung der Kirche, und hat gesagt, es müssen Konventikel gebildet werden. Aber das war nur eine theoretische Idee. Und einer unserer Pastoren hier, Joachim Neander, war bei dem, der hat das mitgebracht, und Pastor Undeik hat es umgesetzt. Riesenprobleme mit der damaligen Landeskirche gekriegt. Man bildet da separatistische Kreise, da kommen die Laien zusammen, die lesen auch in der Woche die Bibel, wie furchtbar. Aber das ist was ganz Wichtiges. Immer die Bibel lesen, zusammenkommen, das machen. War neulich, das war schon ein paar Jahre mittlerweile her, in einer großen russlanddeutschen Gemeinde halt, und der Gemeindeleiter, große Gemeinde, über 2000 Leute halt, ne? Dann hat er mir so die ganze Gemeinde gezeigt, alles so, dann hatten sie so alle möglichen Gruppen dargestellt halt, ne? Und dann hat er mir das alles gezeigt, dann hat er gesagt, ja, und hier, wir haben über 30 Hauskreise. Dann hat er mich so gefragt, habt ihr auch Hauskreise? Da war ich ein bisschen böse, habe gedacht, naja, komm. Ja, ich sage, wir haben auch Hauskreise, aber weißt du eins, wir haben sie erfunden halt. Ne? Ja, aber es ist wirklich so, wir brauchen diese klare biblische Lehre. Und da ist der Hauskreis etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Ich habe auch zu Anfang meines Christseins, halt, als ich wiedergeboren wurde, halt nicht direkt gesagt, Mensch, ich brauche einen Hauskreis. Das hat mir damals sehr geholfen, dass gestandene Christen, mit mir zusammen waren, Bibel gelesen haben, dass sie einfach mir geholfen haben, Dinge auch richtig zu verstehen. Fünfte scharf geschliffene Waffe der Gemeinde Jesu ist die Gemeinschaft. So heißt es hier, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Ja, das war ja so die Anforderung an mich. Olli, mach mal was zum Thema Gemeinde und Gemeinschaft. Beides jetzt abgedeckt, Gemeinde haben wir schon gemacht, halt. Jetzt sind wir beim Gemeinschaftsthema. Gemeinschaft ist wichtig. Das, was ihr an diesem Wochenende macht, ist ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht durch meinen Input, den ich jetzt gebe, durch meine Predigt, aber indem ihr zusammenkommt als Brüder und Schwestern, in Jesus Christus und der Heilige Geist bei euch ist, werdet ihr an diesem Wochenende im Glauben weiterkommen. Wenn ihr stattdessen gesagt hättet, oh, ich fahre mal auf irgendein Musikfestival oder was weiß ich mit meiner Freundin nach Mallorca, mache da 3 Tage hoch die Tassen, dann wisst ihr, wie weit ihr im Glauben gekommen wärt halt, nicht? Da wären glaubensmäßig Dinge zurückgegangen. Aber ich garantiere euch, dass jeder von euch an diesem Wochenende etwas mitnehmen wird halt. Weil in der Gemeinschaft, und so habe ich den Gottesdienst hier eben gemacht, Jesus dabei ist, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da, wo Brüder und Schwestern zusammenkommen in seinem Namen, da passiert etwas halt, nicht? In Sprüche 13 heißt es einmal, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Und 1. Korinther 15, genau das Gegenteil, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also wenn ihr jetzt sagen wolltet, ich möchte im Fußball besser werden, dann seid ihr heute Abend hier falsch. Dann wäre es besser, ihr hättet euch das Wochenende irgendwie bei Werder Bremen, bei der A-Jugend angemeldet und würdet mit denen das ganze Wochenende trainieren. Da hättet ihr nach den 3 Tagen sicherlich einen gewissen Trainingseffekt, wo ihr ein bisschen besser in eurer Schusstechnik oder in irgendwelchen taktischen Verhalten beim Fußballspielen wärt. Wenn man im Fußballspielen besser werden will, geht man zu guten Fußballern. Und wenn ich im Glauben weiterkommen möchte, dann gehe ich zu Brüdern und Schwestern, die im Glauben stehen. Ich habe eben von Spurgeon gesprochen. Spurgeon hat viele tolle Ratschläge gegeben, unter anderem einen zum Thema Gemeinschaft. Ich habe es mir ja aufgeschrieben. Da hat er einmal gesagt, nichts entzündet und entflammt so sehr das Streben nach Heiligung, wie der Umgang mit denen, die geheiligt sind. Dann bringt das auf den Punkt, ich wollte 1000-mal lieber mit einem frommen Mann in einem dunklen Gefängnis leben, als mit einem Gottlosen in einem Schloss. Wenn du mit Heiligen zusammen bist, und ihr seid alle heilig, wenn ihr den Heiligen Geist habt, nicht heilig durch euren Lebenswandel oder weil euch die katholische Kirche dazu erklärt hat, sondern ihr seid heilig, weil ihr den Heiligen Geist habt, und mit anderen Heiligen, die auch den Heiligen Geist haben, zusammenkommt, dann erlebt ihr Heiligung, das heißt Wachstum im Glauben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wenn man einen Ehepartner sucht, dass das primäre Kriterium nicht das fantastische Antlitz ist. Er sieht ja so gut aus, er ist ja so ein Süßer halt, nicht? So sportlich, so Oberarme, so Schultern halt, nicht? Nice to have, kann man auch haben. Aber es gibt zwei weitere Kriterien, die wichtig sind. Habt ihr auch alle schon mal gehört, die drei Gs bei der Partnerwahl? Erste G, gläubig. Nicht zu diskutieren. Zweite G, guter Vater, gute Mutter. Also fragen, wenn ich den heirate, die heirate, wird das eine gute Mutter, wird das ein guter Vater? Auch nicht zu diskutieren. Und das dritte G, das ist gut aussehen. Muss nicht, aber darf. Aber in dieser Reihenfolge. Warum? Weil natürlich die Gemeinschaft mit einem Bruder, mit einer Schwester, wenn ich die heirate, das Innigste ist. Also das Intimste, was du haben kannst, ist nicht die Sexualität. Sexualität ist was Tolles, kein Thema. Aber das ist nicht das Intimste. Das Intimste, was du haben kannst mit deinem Ehepartner, ist, dass du die Hände falten kannst, kannst auf die Knie gehen, kannst danken für das, was der Herr dir schenkt, kannst flehen für das, was deine Kinder angeht, kannst gemeinsam eins werden in schweren Zeiten halt. Das ist was Starkes. A family who prays together stays together. Und das ist das Problem vieler Ehen halt, nicht? Dass da Menschen zusammen sind, wo der eine gläubig ist, der andere nicht. Und dann wird sich gewundert, wenn nach 15 Jahren das Ding gegen die Wand geht. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, wenn wir Gemeinschaft haben mit Brüdern und Schwestern. Natürlich auch, ich sag mal, im Freundeskreis, dass man sagt, wir kommen als Gemeinde, als Jugendliche jetzt mit ihr zusammen. Super, das ist ganz, ganz wichtig. Denn dann werdet ihr im Glauben gestärkt. Das ist das, was die erste Gemeinde stark gemacht hat. Das ist eine der scharf geschliffenen Waffen und das ist das, was wir berücksichtigen sollen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Sechste und vorletzte scharf geschliffene Waffe ist das gemeinsame Gebet. Das heißt, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich habe eben gesagt, was sind die drei Dinge, die eine Erweckungsbewegung ausmachen? Bibel, Buße, Beten. Und die haben gebetet. Und zwar nicht nur alleine für sich, sondern gemeinsam. Und die Apostelgeschichte, die erzählt so viele gigantische Geschichten über Gebet. Zwei Kapitel weiter heißt es, Apostelgeschichte 4, als sie gemeinsam gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie waren. Da war die Manifestation des Heiligen Geistes so stark, dass die Erde gebebt hat, halt nicht. Dass Dinge passiert sind, übernatürliche Art und Weise. Apostelgeschichte 12 wird berichtet, Jakobus wird umgebracht, von Herodes und Petrus inhaftiert er und den will er auch umbringen. Und die Gemeinde hat keine Chance, es ist so ein armer Haufen, die haben nur eins, die können beten, sind dann im Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, der das Markus-Evangelium hat, und die beten wie die Weltmeister. Da steht es den Tag und Nacht bei Beten, Beten, Beten. Da passiert das Wunder, dass Gott einen Engel schickt, der holt den Petrus raus, der rafft gar nicht, was ihm passiert, der muss den wecken halt, der tritt ihn so in die Seite, er aufstehen, Schuhe anziehen, Mantel umwerfen, die gehen durch die geschlossenen Türen halt nicht und dann bringt er Petrus zur Gemeinde zurück. Auch wieder so ein gigantisches Wunder, wodurch bedingt, nicht weil Petrus so ein cleverer Bursche war, weil die Gemeinde gemeinsam Gebetsgemeinschaft hält. Deshalb, das sagen die Leute in der Welt, alte Geschichten, alte Kamellen, alles nicht wahr, also sowas müsste man ja mal erleben. Ich habe es erlebt, 35 Jahre her, damals Anfang 20, wir dachten 1989 alle, wir schießen uns mit SS-20 und Pershing 2, das waren die Raketen der Russen und der Amerikaner tot, aber die Mauer steht für immer. Und am 9. November fällt die Mauer. Wahnsinn. Warum? Weil drüben in der DDR ein paar wenige Christen angefangen haben zu beten. Die Montagsdemonstration, die hinterher Hunderttausende waren, da waren zu Anfang nur ganz, ganz wenige Leute, die haben die Hände gefaltet. Die haben gebetet. Gebetet, dann ist die Mauer gefallen. Erich Mielke, einer der größten Verbrecher, er war der Chef der Stasi, das wisst ihr sicherlich. Großer, großer Verbrecher. Mehrere Leute selber umgebracht. Der hat gesagt, im Rückblick auf den Mauerfall, und der war ein Atheist, der hat Jesus gehasst, der hat ihn verfolgt, der hat gesagt, gegen ihre Raketen und ihre Panzer waren wir gewappnet, da hätten die im Westen keine Chance gehabt. Aber gegen ihre Gebete und ihre Kerzen waren wir machtlos. Und er wusste, worum es ging. Die haben die Mauer weggebetet. Ich bin vor 4 Jahren des Dienstes enthoben gewesen. Und es war klar, ich werde diese Kanzel nie wieder betreten. Das war klar, vor allem im Hintergrund, dass er die Landeskirche klar kommuniziert. Herr Latzel, das war's für Sie. Und ich wusste nicht mehr weiter, ich wusste nicht mehr, was machen soll. Da ruft mich ein Kollege an aus Köln, Heinrich Derksen, der das Bibelseminar Bonn leitet, große Gemeinde auch hat, sagt, Olli, was kann ich denn tun, um dir zu helfen? Gibt es irgendwas, was ich machen kann? Ich sage, Heinrich, wir können nichts machen, wir können nur beten. Sagt er, Olli, ich habe einen Auftrag von Gott, ich muss dich unterstützen, dann werden wir beten. Ich werde alle aktivieren, die ich kenne, wir beten jetzt wie verrückt, kein Thema, wir machen Gebetsabend für dich, komm hier runter. Und dann hat der in Seoul eine Gemeinde mit 70.000 Mann, das könnt ihr nicht vorstellen, was da war. Da haben so viele tausende Menschen gebetet. Und 2 Wochen später war ich wieder im Amt. Wir haben einen Gerichtsprozess geführt, wo nur ein Wunder passiert ist. Das kann man nicht anders sagen. Das war undenkbar vorher. Einfaches Wunder. Nicht, weil ich ein toller Typ bin, weil ich so gläubig gewesen wäre oder sonst irgendwas. Nein, einfach viele Geschwister sind zusammengekommen, Thema Gemeinschaft, und haben für so einen kleinen Typen wie mich gebetet. Das war für mich auch nochmal so ein Change in meiner Amtsführung. Also ich habe genug zu tun mit den Dingen hier in Martini, auch mit den Evangelisationseinsätzen. Aber mir war klar, wenn sich Christen für mich so einsetzen, ich muss zukünftig viel mehr tun für Menschen in der Verfolgung, für Brüder und Schwestern, die es richtig schwer haben, halt, die in Nigeria erschossen werden, nur weil sie Jesus verkündigen, die in Nordkorea. Und seitdem bin ich bei der HMK, bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Aber ich sage, Gemeinschaft ist wichtig. Mir haben Brüder und Schwestern geholfen, haben für mich gebetet. Da will ich jetzt auch stärker beten und mich einsetzen, auch für Brüder und Schwestern. Gemeinsames Gebet. Ich habe eben gesagt, a family who prays together stays together. Ich sage auch, a congregation who prays together stays together. Die Gebetsgemeinschaften sind so wichtig. Und das ist auch leider etwas, was verloren gegangen ist in vielen Bereichen, halt, dass wir zu wenig beten, dass wir zu wenig Gebetsgemeinschaften haben. Es ist gut, dass ihr alleine betet, aber betet auch zusammen. Das ist etwas, was ganz, ganz stark, etwas ganz, ganz Wichtiges. Das hat die erste Gemeinde getan, das sollen wir tun. Das ist die 6. scharf geschliffene Waffe. Und eine 7. und letzte, das ist die Freiheit vom Geld. Da ist im Vers 45, sie verkauften Güter und Habe und teilten es aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ersten 6 Waffen sage ich, super, stehe ich voll dahinter. Keine Probleme, nicht, dass ich nicht Buße, nicht, dass ich nicht um mehr Lehre tun müsste, gar kein Thema, aber habe ich keine Schwierigkeiten mit. Ich sage euch das ganz ehrlich, hier mit dem 7. Punkt habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich bin jetzt kein reicher Mensch, aber als Pastor verdienst du vernünftig halt und mit den Jahren kommt ein bisschen was zusammen. Ich weiß auch, was unsere Gemeinde an Geld hat und weiß, das ist eine Herausforderung. Und lese in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinde große Freiheit vom Geld hatte. Da wird berichtet, wie da der Barnabas ist, Sohn des Trostes. Der verkauft einen Acker, gibt alles der Gemeinde. Gar kein Problem, so wie hier. Die sagen, hey, das ist nicht mehr wichtig, dass ich Kohle habe. Wir wollen hier so eine Art Kommunismus, ohne dass sie wussten, was Kommunismus ist, so ein Liebeskommunismus, Christuskommunismus üben. Da war ein großer Segen drauf. Es wird aber auch erzählt, Apostelgeschichte 6, wie da ein Ehepaar ist, die verkaufen Acker und behalten ein bisschen was für sich. Ein bisschen was geben sie der Gemeinde halt. Und dann kommen sie vor die Apostel, lügen die noch an. Und dann gibt es ein Strafwunder, die fallen tot um, weil die am Geld hängen. Und ich kenne all die Stellen in der Bibel über das Geld. Der reiche Jüngling, topfrommer, alles macht er, aber da hat er so das Geld. Alles andere hat er im Griff. Der hat keine Habsucht, keine Sexsucht halt, der hat keine Drogensucht, aber die Kohle, die ist ihm so wichtig halt. Nicht? Und als dann zum Schwur kommt, nicht, wo Jesus sagt, gib alles, was du hast, den Armen, folge mir nach. Haut es nicht hin. Zachäus. Dass so jemand, der Jesus nicht kennt, als er Jesus kennenlernt, checkt er, ey, mein ganzes Verhalten mit Kohle, das war bisher falsch. Sagt er dann zu Jesus, wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es 4-fach zurück und die Hälfte von meinem Besitz gebe ich in ganz Jericho. Was meint ihr, was da los war? Der über Jahrzehnte die Leute betrogen hatte, übers Ohr gehauen hatte, dieser Zöllner, der geht auf einmal hin und sagt, ich habe dich damals betrogen, ich habe dir 10 Silbergroschen zu viel abgenommen, hier hast du 40 zurück, tut mir leid, ich bin jetzt bei Jesus. Die Hälfte von dem, was er hat, hat er den Armen gegeben. Da waren Leute am Existenzminimum hingegangen, hat das einfach verschenkt. Ich bin bei Jesus, deshalb kriegst du jetzt Kohle. Da wissen wir, was vollmächtige Verkündigung ist, wie Leute sagen, nee, nicht nur, was ist das für ein toller Typ, der Zachäus, sondern wer ist denn eigentlich Jesus, der aus so einem Drecksack, aus so einem Verbrecher jemanden macht, der zum Wohltäter wird. Scharf geschliffene Waffe. Freiheit vom Geld. Spurgeon, den habe ich jetzt schon ein paar Mal ja zitiert, der hat was ganz Wichtiges gesagt. Auch hier zitiere ich ihn wieder. Das Reichwerden ist eine gefährliche Sache. Von allen Versuchungen, denen die Kinder Gottes ausgesetzt sind, ist sie die schlimmste, weil sie die Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Deshalb ist sie umso gefährlicher. Da kann man nur ein ganzes Amen zu sagen, halt, da ist in der Kirche so vieles dran gescheitert, eben weil man sich aufs Geld ausgerichtet hat und nicht auf Jesus. Ich bin jetzt in meiner dritten Landeskirche, ich bin auf vielen Kirchentagen, Synoden und sonst was gewesen. Es ging immer ums Geld, immer. Zu wenig Geld, wir müssen da noch gucken halt. Aber nie um das, was gilt es denn für Evangelisation und Mission zu tun. Aber eine Kirche, eine Gemeinde und auch ein Christ, der sich ums Geld dreht, der dem Mammon dient, der wird zum schlaffen Christ und eine Gemeinde zu einer schlaffen Christenheit. Das ist die siebte, scharf geschliffene Waffe, die die Gemeinde Jesu braucht, die Freiheit vom Geld. Sieben Waffen insgesamt. Als erstes die vollmächtige Verkündigung im Heiligen Geist. Die zweite Waffe, die Buße. Die dritte Waffe, die Sakramente. Die vierte Waffe, die klare biblische Lehre. Die fünfte Waffe, die Gemeinschaft. Die sechste Waffe, das gemeinsame Gebet. Und die siebte Waffe, die Freiheit vom Geld. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen.